Das Lüsplateau in China gehört zu den unwirtschaftlichsten Gegenden der Erde. Dennoch wählte die chinesische Rote Armee das Lüsbergland als ihren neuen Zufluchtsort. Das Lüshochland, in dem die Rote Armee lebte, die in die Bergwände gehauenen Höhlen und die kargen Städte wecken bis heute feurige Emotionen beim chinesischen Volk. In dieser Folge begibt sich Mario Carvalho tief in den Norden der Provinz Shaanxi auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, die Edgar Snow vor langer Zeit in Red Star Over China angedeutet hat. Was hat diese Idealisten befähigt, nach all den Leiden und den großen Opfern ihre geschichtsverändernden Wunder zu vollbringen? Hier ist der Siegberg im Kreis Wuxi von Yan'an. Ich brauche etwa 40 Minuten, um entlang des Pfades den Berg zu erklimmen. Ich genoss die frische Luft und die Stille. Aber ich habe gerade nachgedacht, was wäre, wenn wir in die Zeit des 21. Oktober 1935 zurückgehen würden? Wir würden uns wiederfinden inmitten von zwei Armeen, die sich heftige Kämpfe lieferten. Dieses Tal und dieser Berg erfüllt von Kanonenschüssen, der stechende Geruch von brennendem Schießpulver, Tod und verirrte Kugeln, die an unseren Köpfen vorbeizogen. Dies war die berühmte Schlacht, die die Verfolgung des Feindes blockierte, nachdem die zentrale Rote Armee in das sowjetische Gebiet im Norden von Shaanxi einmarschiert war. Nach zwei Stunden heftiger Kämpfe vernichtete die Rote Armee ein Regiment und schlug drei Regimenter der Kuomintang-Armee in die Flucht und errang damit den absoluten Sieg in der letzten Schlacht des Langen Marsches. Damit war der Lange Marsch eine große strategische Verlagerung zu Ende. Von nun an wird Yan'an die neue Heimat der Revolutionäre sein. Yan'an war ideal für die Verteidigung geeignet. Die Stadt liegt in einem Talkessel mit hohen felsigen Bergen und ihre starken Mauern reichen bis zu den Spitzen hinauf. Dies war Edgar Snows erster Eindruck von Yan'an, als er 1936 dort eintraf. Es war ein hartes Leben für die Nomaden, die sich in den Grasländern nördlich von Yan'an niederließen. Die große Mauer wurde zu Beginn der Qing-Dynastie gebaut, um sich gegen die Invasion der nördlichen Hunnen zu wehren, um während dieser Zeit der landwirtschaftlichen Zivilisation die Bauern und ihr Land zu schützen. Es war kein bequemer Ort, in dieser Zeit zu leben. Es ist schwer zu glauben, verglichen mit dem, was ich hier gerade erlebe. Seit Tausenden von Jahren diente Yan'an als militärische Festung. Es war nie ein idealer Ort für ein Leben in Frieden. Als damals der Wind wehte, konnte man nicht einmal die Augen öffnen und spürte die ganze Erde im Mund. Ich kann es wirklich nicht glauben. Es ist hier jetzt so schön, aber Sie sagen, dass es hier einst mit Lös bedeckt war. Auf dem Berg gab es keine Bäume und kein Grün. Der ganze Berg war völlig kahl. Wenn es regnete, gab es direkt Überschwemmungen und Schlammlawinen. Yan'an liegt auf dem Lüsplateau und ist ökologisch anfällig. Aufgrund der starken Bodenerosion flossen bis in die 1990er Jahre jährlich über 200 Millionen Tonnen Sand und Schlamm in den Gelben Fluss. Lassen Sie mich diese Passage aus dem Buch von Edgar Snow mit Ihnen teilen. Die Bauernhöfe von Shaanxi könnten als schräg bezeichnet werden und viele von ihnen auch als rutschig, denn Erdrutsche waren häufig. Die Felder waren meist Flickenteppiche in der zerklüfteten Landschaft zwischen Felsspalten und kleinen Bächen. Das Land schien an vielen Stellen reich genug zu sein. Aber die angebauten Feldfrüchte waren durch die steilen Hänge sowohl in der Menge als auch in der Qualität begrenzt. Es gab kaum echte Berge, sondern nur endlose, zerklüftete Hügel. Die starke Bodenerosion führte zu Mangel an Anbauflächen. Es wird angenommen, dass Mao Zedong und seine Gefährten schnell erkannten, als sie hier ankamen, dass es ein ernstes Problem mit der Bewirtschaftung des Bodens gibt. Und dass die Nahrungsmittel nicht einmal den Bedarf des einfachen Volkes decken konnten, geschweige denn den der Armee. Das war etwas ganz anderes als ihre Situation in Shaanxi. Um dieser Bedrohung, die noch größer war als der Krieg, zu begegnen, zog die 359. Brigade 1941 in Nandivan, einer rund 200 Quadratkilometer großen Hügellandschaft, ein. Sie begann dort mit der Urbarmachung von Ödland für den Anbau von Nahrungsmitteln und Baumwolle. Diese von der Armee initiierte Bewegung entwickelte sich allmählich zu einer regionsweiten Produktionskampagne im Grenzgebiet. Bis 1943 wurden die Menschen im Grenzgebiet nicht nur ausreichend ernährt, sondern es wurden auch gewaltige Nahrungsmittelüberschüsse erzeugt. Dies bedeutete, dass ein großer Teil des Ödlands erfolgreich in Ackerland umgewandelt worden war.
Light of the Nanny Wang, Nanny Wang, how deep are.
Ich habe dieses schöne Lied schon mehrmals gehört. Jetzt bin ich persönlich in Nanivan. Es ist ein Teil des schönen Yanan. Wenn Sie Nanivan heute besuchen, werden Sie riesige Reisfelder sehen, die sich zwischen den Bergen bis zum Horizont erstrecken und Hügel und Schluchten, die mit Vegetation bedeckt sind. Ganz anders, als Snow es in seinem Buch beschrieben hat. Die Einheimischen sagten mir, ich solle eine alte Dame namens Huchuchan besuchen, um mehr über all die Veränderungen zu erfahren.
Der Kommandeur der 9. Kompanie, 9. Regiment, 359. Brigade, hieß Louis Bao Tsai. Er ist mein Schwiegervater. Mit Hacken wie dieser hat die 359. Brigade mehr als 17.000 Hektar Land geordert und produzierte mehr als 26.000 Kiloliter Reis. Diese Hacke war ursprünglich 60 cm breit. Sie wurde verwendet, bis sie so dünn war.
Was ist mit der anderen Hacke daneben? Ja, diese hier.
Diese wurde 1999 verwendet.
Im Jahr 1999?
Auf den Bergen sollte das Ackerland wieder in Wälder verwandelt werden, weil es keine Bäume mehr gab. Also stellten wir die Wälder wieder her, indem wir Bäume pflanzten. Diese Hacke wurde bei der Anpflanzung vieler Bäume im Jahr 1999 verwendet.
Mit Frau Hu bin ich wieder durch Nanivan getrampt. Frau Hu erzählte mir, wenn die Bäume nicht gepflanzt worden wären, wäre der Lös vom Regenwasser die Berge hinuntergespült worden und die Felder wären längst verschwunden. So verbrachten sie und andere Dorfbewohner mehrere Jahre damit, auf einem Dutzend der umliegenden Berge Sprösslinge zu pflanzen. Es war harte Arbeit, aber sie wusste, dass ihr gutes Leben nur dann von Dauer sein würde, wenn die Berge grün und das Wasser klar wären. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Denkweise von Brachlandbau bis zur Aufforstung drastisch verändert. Was auf die seit der 1990er Jahren von der chinesischen Regierung verfolgte Politik Rückführung von Ackerland in Wälder zurückzuführen ist. In einigen Gebieten werden die begrenzten Flächen nicht mehr für den Anbau von Getreide und anderen Feldfrüchten genutzt. Die Regierung ermutigt die Menschen, stattdessen Bäume und andere Pflanzen zu pflanzen, um langfristig davon zu profitieren. Mit anderen Worten, es wird versucht, ein langfristiges, nachhaltiges Gleichgewicht zu erreichen. Ciao, Ba.
Hallo, hallo.
Hallo, hi.
Bauchwe.
Hallo.
Fotografierst du heute?
Ja, ich werde Sie von dort einfliegen lassen und wir werden eine wirklich schöne Aufnahme machen.
Bochui und Chao Bao sind neue Freunde von mir. Sie sind typische junge Chinesen, die neue Dinge lieben, kreativ sind und ein starkes Interesse am Gemeinwohl zeigen. Als Drohnenenthusiasten begannen sie vor 2 Jahren mit der Planung einer Luftbilddokumentation mit dem Titel Das grüne Changchi.
Es ist 200 Meter von uns entfernt.
Ja, oh Mann, das ist einfach so schön.
Mein Eindruck vom nördlichen Shaanxi war die staubige Löshochebene. Erst als ich zum Fotografieren hierher kam, merkte ich, dass Shaanxi sich sehr verändert hatte. Jetzt ist es sehr grün und voller Vitalität. Während der Dreharbeiten habe ich über viele engagierte Menschen und ihre Bemühungen um den Umweltschutz gehört. Bauchweiße Worte brachten mich zurück nach Wuxi, dem ersten Pilotkreis in China, bei der Umsetzung der Rückführung von Ackerland in Wälder. Die Gemeinde Tibientang in Wuxi war in früheren Zeiten eine Grenzfestung. Aus der Luft sind die Ruinen der Burgstadt noch deutlich zu erkennen. Heute ist jedoch das Gebiet um Tibientang von Grün bedeckt. Dozenten und Studenten der Northwest Agriculture and Forestry University führen auf einem Berg unweit von Tibientang Forschungen zum Boden- und Wasserschutz durch.
Nach mehr als 10 Jahren der Bemühungen hat die Vegetationsabdeckung rasch zugenommen. Jetzt haben wir das Stadium der Regulierung erreicht. In dieser Phase sprechen wir über die Pflege, über die Regulierung der Struktur des Ökosystems, um mehrere Funktionen gleichzeitig zu verbessern. Nicht nur die Funktion des Boden- und Wasserschutzes, sondern auch die Funktion für eine größere biologische Vielfalt und die Wasserrückhaltefunktion.
Die Entnahme von Böden aus verschiedenen Tiefen der Unterbodenschicht ermöglicht einen Einblick in die Geheimnisse des Lösinneren, dessen Ergebnisse die Anpassung und Optimierung der Oberflächenvegetation beeinflussen werden.
Wir versuchen etwas aufzubauen, das wir vertikale Strukturen nennen, wie Bäume, Sträucher und Gras auf der Oberfläche. Verschiedene Strukturen. Wir wollen auch die Vielfalt der Arten erhöhen.
Aber man muss die richtigen Arten finden, die in diesem Boden wachsen.
Ja, klar.
Nicht alle Arten sind gleich.
Ja, sie sind unterschiedlich. Möchten Sie es nicht mal versuchen?
Sehr gerne.
Die Forschung von Professor Chu machte mir klar, dass die Chinesen nach mehr als 2 Jahrzehnten der Aufforstung ein tieferes Verständnis für ökologisches Engineering entwickelt haben. Sie versuchen nun, den Gesetzen der Natur zu folgen und vielfältige und stabile Waldpflanzengemeinschaften zu züchten. Für Professor Chu, der in Wuxi geboren und aufgewachsen ist, ist dies jedoch viel mehr als nur ein Job.
Jedes Jahr, wenn ich zurückkomme, nehme ich mir Zeit hinaufzugehen und es mir anzusehen, entlang diesem Weg. Dieser Ort ist ständig von Dürre betroffen. Dürre und Wasserknappheit sind die klimatischen Merkmale hier. Ich habe mich bei meiner Berufswahl auf Boden- und Wasserschutz spezialisiert. Später habe ich darüber nachgedacht, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich habe festgestellt, dass die Umwelt, in der ich lebe, eng damit verbunden ist. Sehen Sie sich diesen Baum an. Links, ja, dieser Baum ist schon sehr alt. Ich glaube, er ist sogar älter als ich. Schauen Sie, wie groß er geworden ist. In meiner Kindheitserinnerung, immer wenn ich diesen Baum von Weitem sah, wusste ich, dass ich bald zu Hause sein würde. Er war für mich wie ein Wegweiser, ein alter Freund. Er ist ein Teil meiner Kindheitserinnerungen.
Also, ich schaue auf diese riesige grüne Fläche. Sie haben mir erzählt, als Sie noch klein waren, gab es hier nichts als Lös. Ist das wahr?
Beinahe.
Sie wohnten also im Berge?
Ja. Ja.
Das ist aber cool.
Die Erinnerung ist aber nicht so schön.
Der Winter hier.
Ja, er war lang und es war hart.
Lang und kalt, ja.
Weil der Wind. In meinen Kindheitserinnerungen waren Sandstürme in dieser Gegend häufig. Sie verdunkelten den Himmel. Wir Kinder hatten nichts Besseres zu tun, als zu Hause zu bleiben und dem heulenden Wind draußen zuzuhören. Es war erschreckend.
Hätte ich nicht die Geschichte von Professor Chu gehört, wäre es für mich schwer vorstellbar gewesen, dass dieser Ort einst mit Lös und Sand gefüllt war und ständig von Sandstürmen heimgesucht wurde. Heute hat sich das Lösplateau, soweit mein Auge reicht, von gelb zu grün verfärbt. Die sich immer weiter ausbreitende Vegetation hat Wind und Sand abgehalten und Wasser und Boden konserviert. Das einst äußerst fragile Ökosystem ist wiederhergestellt. Wu Chongkai, ein bekannter Vogelfotograf in Wuxi, der die Veränderungen der Umwelt von Wuxi mit seinem Objektiv dokumentiert hat. Wir vereinbaren ein Treffen an einem Aufnahmeort an einem Stausee.
Ich bin da. Ah, Sie sind gekommen. Ich habe einen Vogel gefunden. Ich zeige Ihnen den Vogel. Das ist ein Babyvogel. Hier gibt es über 20 Vogelarten. Hören Sie dieses Geräusch? Das ist der Gesang der Rohrdommel. Sie ist sehr schwer zu erkennen und zu finden.
Die Rohrdommeln sind sehr schwer zu finden.
Wenn wir länger hier bleiben, werden die Vögel keine Angst mehr haben.
Damit sich die Vögel an unsere Anwesenheit gewöhnen, stellen wir einen Tisch und zwei Stühle auf, um einen Nachmittagstee im Freien zu genießen.
Sie genießen also hier das Paradies mit den Vögeln.
Die Vögel vom letzten Jahr sind erwachsen geworden und alle zurückgekommen.
Mehr Vögel in diesem Jahr als im Vorjahr?
Ja, mehr als im letzten Jahr. Der Umweltzustand eines Ortes kann durch den Zug und die Verteilung der Vögel beurteilt werden.
Wie viele Fotos haben Sie gemacht?
Seit 2006 habe ich 500.000 Fotos gemacht. Derzeit gibt es hier in Wuxi 184 Vogelarten. Wie viele Arten gab es vorher?
Nur etwas über 40.
Die Zahl ist von über 40 auf 184 gestiegen.
Das ist eine große Zunahme.
Das sind alles einheimische Vögel. Sehen Sie sich sie an. Das sind Haubentaucher. Dieses Bild wurde genau hier aufgenommen. Das Männchen hat dem Weibchen mit einem kleinen Geschenk den Hof gemacht.
Herr Wu kennt die Vögel in Wuxi wie seine Westentasche. Er sagte, dass dies eigentlich eine Fortsetzung seiner früheren Arbeit sei. Bevor er in den Ruhestand ging, arbeitete er 32 Jahre lang in der staatlichen Forstbehörde und hatte den gesamten Prozess der Sperrung von Bergen, des Weideverbots und der Rückführung von Acker in den Wäldern in Wuxi persönlich miterlebt und mitgestaltet. Vor 1998 betrug die Waldfläche in Wuxi nur 8,4%. Bis 2021 war sie auf über 20% angewachsen und der Anteil der Wald- und Grasflächen hatte 72,9% erreicht. Als die Rote Armee das erste Mal nach Wuxi kam, so Snow, gab es im Umkreis von Dutzenden von Kilometern keinen einzigen Baum. Jetzt stehen überall hohe Bäume. Wälder und Flüsse sind reich an verschiedenen Arten. Ich frage mich, wie viele solcher magischen Momente in der langen Löszone noch auf uns warten.
Jetzt fahren wir nach Dingbian, entlang der Grenze zur Wüste in der nordwestlichsten Ecke der Provinz Shaanxi. Hier finden wir eine der exotischsten Landschaften der Region. Als Mao Zedong in Yan'an war, nannte er die Salzseen in Dingbian die erste Finanzquelle der Zentralregierung. Während der großen Produktionskampagne des Grenzgebiets, insbesondere in der schwierigen Zeit von 1940 bis 1943, basierten die Produktions- und Handelsaktivitäten hauptsächlich auf dem Salz des Sees, was zum wichtigsten finanziellen Standbein der Regierung der Grenzregion wurde. Allerdings führte das Seesalz zur Unfruchtbarkeit des Landes. Die dünne Luft auf dem Hochplateau ist starker Sonnenstrahlung ausgesetzt. Starkes Licht begünstigt die Verdunstung. Das Grundwasser trägt Salz an die Oberfläche. Das Wasser verdunstet schnell und lässt das Salz zurück, das sich dann im Boden anreichert. In einem so salzigen Boden kann nichts leicht wachsen.
Obwohl Sonnenlicht dazu beitragen kann, karge Landstriche zu schaffen, wird es in anderen Gebieten zur Schaffung von Wohlstand genutzt. Auf dem gelb-grün saline Alkaliboden sehen die ordentlich angeordneten Photovoltaikplatten wie blaues Wasser aus, durch die Sonnenenergie kontinuierlich in elektrische Energie umgewandelt wird. Die photovoltaische Stromerzeugung bringt Dingbian nun enorme Vorteile.
Unser Kraftwerk umfasst eine Fläche von etwa 80 Hektar mit einer installierten Leistung von 30 Megawatt. Es ist ausgestattet mit horizontalen, einachsigen Solartrackern, die sich automatisch dem Sonnenstand anpassen und drehen können. Die jährliche Stromerzeugungskapazität unseres Kraftwerks dürfte etwa 49 bis 50 Millionen Kilowattstunden betragen.
Der Kraftwerksdirektor Nie erzählte mir, dass es in Dingbian inzwischen mehr als 40 Photovoltaikkraftwerke gibt. Obwohl sein Kraftwerk nur eine mittlere Stromerzeugungskapazität hat, darf sein ökologischer Nutzen nicht unterschätzt werden.
Unsere Stromerzeugungskapazität entspricht 16.000 Tonnen Standardkohle. Wir nutzen erneuerbare Energien oder saubere Energie, wodurch sich die Kohlendioxidemission um etwa 48.000 Tonnen pro Jahr verringert. Ein Baum kann etwa 5.000 Gramm Kohlendioxid pro Tag aufnehmen. Es werden also mehr als 26.000 Bäume benötigt, um 48.000 Tonnen Kohlendioxid zu absorbieren. Sehen Sie die Vegetation unter dem Kraftwerk, wie die Gräser wächst besonders gut.
Früher gab es hier nur Lös.
Wie Sie sehen, ist die Vegetation wiederhergestellt. Wir haben hier Futter gepflanzt, das von den Schafen gefressen werden kann.
Die Haltung von Schafen unter Photovoltaikplatten ist etwas ganz Neues für mich. Ich habe mich gefragt, warum sie hierher kommen sollten. Ein Hirte aus einem nahegelegenen Dorf hat meine Frage beantwortet. Hier war ursprünglich die Wüste Muus mit ihren großen Sanddünen und dem Alkaliboden. Dann bauten sie das Photovoltaikkraftwerk. Sie haben den Boden abgeflacht und das Gras gepflanzt. Wenn das Gras zu hoch wäre, könnte es im Winter Feuer verursachen. Also begannen sie, Schafe zu züchten.
Das Kraftwerk ist eingezäunt, damit die Schafe drin bleiben. Wir nennen sie Photovoltaikschafe.
Es ist der Ort, an dem Schafe auf Solarplatten treffen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde.
Die Solarplatten, die grünen Gräser und die Schafe haben eine wunderbare Synergie. Sie brauchen sich alle gegenseitig. Herr Nie hat eine meisterhafte Arbeit geleistet durch seine cleveren Methoden, die ein Kraftwerk mit sauberer Energie und gleichzeitig ein ökologisches Gleichgewicht ermöglichen. Natürlich ist der Erfolg des Kraftwerks vor allem auf die dichte Vegetation in der Umgebung zurückzuführen. Dingbian liegt am südlichen Rand der Wüste Muus, einer der vier großen Wüsten Chinas. Früher wurde es hier von Wind und Sand heimgesucht. Nach der Gründung des neuen China brauchten Generationen viele Jahrzehnte, um die alte Wüste in eine Oase zu verwandeln. Die hohe Barriere aus Wäldern widerstand den Staubstürmen aus dem Norden. Dingbian zog sich einen grünen Anzug an und verabschiedete sich von der kargen Unfruchtbarkeit der Vergangenheit. Deshalb haben die Menschen in Dingbian eine besondere Beziehung zu den Gräsern und Bäumen hier.
Das ist mein neues Zuhause. Es wurde 2000 gebaut. Willkommen in meinem neuen Zuhause.
Oh, großartig!
Dies ist ein kleiner Gemüsegarten. Ich baue hier Gemüse für uns selbst an. Das ist ein Walnussbaum.
Walnussbaum? Was noch?
Das sind Weinreben, zwei Weinreben. Diese kleine ist auch eine Weinrebe. Das sind Wassermelonen-Setzlinge.
Das sind Wassermelonen?
Das sind Wassermelonen-Setzlinge.
Das muss Koriander sein.
Richtig, Koriander kennen Sie.
Ich weiß nicht, was das für eine Blume ist. Sie sieht sehr hübsch aus.
Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Meine Frau hat sie aus Neugierde gepflanzt.
Was für ein netter Hausgarten. Man hat dort ein paar Wassermelonen-Setzlinge, ein paar Blumen und natürlich eine schöne Weinrebe, die dort oben wächst. Das ist ein Birnbaum. Natürlich auch ein paar schöne Koriander, ein Walnussbaum und hier diese schönen kleinen roten Blumen. Wir wissen leider nicht, wie sie heißt. Aber das macht nichts. Sie sind einfach nett.
Toll.
Das ist eine Ulme.
Eine Ulme?
Der Bauernhof und sein Besitzer ließen mich von einer kleinsten Einheit und auf der grundlegendsten Ebene die Interdependenz und Interaktion zwischen Mensch und Ökosystem sehen. Vom Raubbau über die Schließung von Bergen und Weideverbote bis hin zur Rückführung von Ackerland in Wälder haben die Menschen an den Löshängen Schritt für Schritt versucht, besser im Einklang mit der Natur zu leben. Am
52. Tag der Erde veröffentlichte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen einen Bericht. In den letzten 10 Jahren hat die Erde jedes Jahr 4,67 Millionen Hektar Wald verloren, während die Waldfläche in Asien jährlich um mehr als 1,13 Millionen Hektar zugenommen hat, wobei die größte Wachstumsrate von China ausging. An dieser Schlussfolgerung habe ich keinerlei Zweifel. Wenn die Chinesen beim Wiederaufbau des unwirtlichen Lösplateaus große innere Stärke beweisen, kann man sich vorstellen, dass anderswo in China noch größere Wunder vollbracht werden.
Bitte fahren Sie auf der jetzigen Straße nach Norden und biegen Sie an der nächsten Kreuzung rechts ab.
Nachdem meine jungen Freunde Bauchwei und Zhao Bao erfahren haben, dass ich in Dingbian angekommen bin, kamen sie extra zu mir. Wir werden uns in einem Fahrradclub treffen.
Mario!
Bauchwei, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Hi. Hallo, hallo. Nenn mich einfach Zhao Fei. Soll ich dich Zhao Fei nennen, okay? Ja, ja. Wir machen heute mit Kapitän Wang eine Tour und besichtigen den Park und den Salzsee. Zhao Fei ist ein herzlicher, junger Mann. Er hat im Voraus ein Mountainbike für mich vorbereitet und Kapitän Wang der Karawane brachte mir noch ein Vereinstrikot. Dingbian Shabo. Sehen Sie es? Dingbian Shabo? Shabo bedeutet auf Englisch Sandstorm. Das ist ein guter Name. Das ist der englische Name für Sandstorm-Fahrradkarawane.
Sehr gut.
Warum Sandsturm-Karawane? Dingbian war früher ständig von Sandstürmen heimgesucht. Starke Sandstürme wehten das ganze Jahr über. Jetzt haben sich die Fahrtbedingungen in Dingbian verbessert. Das bedeuten die farbigen Streifen auf unseren Trikots. Sie stehen für den blauen Himmel, die weiße Wolke, den alten Salzsee und die Buchweizenblume. Wir fahren sehr schnell. Wir sind unaufhaltsam.
Super.
Sie können unser Trikot anprobieren.
Ist dieser Helm für mich?
Der ist für Sie.
Schön. Das ist mein Helm.
Sehr gut. Die aus Europa stammende Fahrradkultur steht für einen umweltfreundlichen, energiesparenden und kohlenstoffarmen Lebensstil. Wer hätte gedacht, dass man auf dem alten Lösplateau auf chinesische Radfahrer trifft? Sie verstehen nicht nur die Bedeutung der Kultur, sondern genießen auch diesen Lebensstil. Im weiten Inneren Chinas zeugen Flusstäler, dichte Wälder, Hügel, Berge und Hochebenen von den Geschichten über den langen Marsch der Roten Armee. Edgar Snow hat sie in einem Buch zusammengetragen. Dem Buch folgend haben meine Kollegen und ich die Orte aufgesucht, durch die der lange Marsch führte. Man stellt fest, dass sich all diese Orte stark verändert haben. Die Geschichte wird ständig neu gestaltet und von denen geschaffen, die an ihren Überzeugungen festhalten und die Initiative ergreifen. Die Veränderungen mit der Zeit sind eine wichtige Grundlage, um die Ergebnisse des Aufbaus Chinas heute zu prüfen und die Zukunft vorherzusagen. Was wir mit unseren eigenen Augen sehen, sollte uns Vertrauen in dieses Land und seine Erbauer geben, so entschlossen wie das, das sich in Edgar Snows Red Star Over China widerspiegelt. Obwohl mehr als 80 Jahre vergangen sind, haben wir alle offensichtlich die konstante Quelle der vitalen Energie hinter Chinas Veränderungen entdeckt.